Herzlich willkommen zur Predigt Sonntag 17.05. vom Christliche Zentrum Bad Säckingen. Wir beginnen heute eine neue Predigtserie Leben in Kraft. Unser Thema heute Leben in Kraft, den Heiligen Geist erleben. Eine unglaubliche Aussage, Leben in Kraft. Wer möchte das nicht? Kraftvoll leben, Lebensenergie versprühe. Mutig den Schwierigkeiten des Alltags in die Augen schaue, ihnen im festen Wille entgegentrete und sie nicht nur gerade so überlebe, sondern sie mit Bravour meistern. Glaubensvolle Schritte auf dem Wasser gehen, ohne Furcht durch Krise, Katastrophe und Stürme des Lebens hindurchschreite und diese widrigen Umstände noch etwas abbringen, nämlich gereifter, weiser, glaubensvoller und gefestigter daraus hervorgehen. Wie oft wünschen wir uns Kraft zum Leben, Kraft zur Nachfolge, Kraft zum Dienst im Reich Gottes, Kraft für die Kindererziehung, Kraft für den Arbeitsalltag, Kraft zur Überwindung von Schwierigkeiten, Kraft zur Überwindung von Krankheit, Not und Verzweiflung, übernatürliche Kraft zum Vergeben und Liebe, Kraft und Spannkraft und Geduld im Umgang mit unseren Mitmenschen. Dabei schauen wir sehnsüchtig auf Menschen mit scheinbar unendlicher Energie, Agilität und Kraft, die Mr. und Mrs. 1000 Volts. Nie um eine Aktion oder ein Wort verlege. Steh auf, Männchen, zu Boden geschlagen, bing, stehen sie wieder auf, weiter geht's. Sie kommen scheinbar immer wieder auf die Beine. Wenn ich so nachdenke, fällt mir dabei sofort ein Jünger von Jesus ein. An wen denkst du? Ja, richtig, Simon Petrus. Ein Leben in Kraft. Simon Petrus hat's drauf, oder? Wir lesen Markus 1, Vers 16 bis 18 und ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief zu ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Unglaubliche Geschichte. Jesus ist am See Genezareth unterwegs. Dort sieht er Simon und Andreas, die beide Brüder bei der Arbeit. Beide waren Fischer. Männer, die einen rauen Beruf hatten und gewohnt waren, Wind und Wetter, Hitze und Kälte zu trotze. Man konnte es ihnen ansehen, ihre Gesichtszüge, Haltungen und Arbeitsstil. Jesus sagt zu ihnen, kommt mit und folgt mir nach. So hatte die Geschichte als Jünger im Leben von Simon und seinem Bruder Andreas begonnen. Übrigens zur Namensbedeutung von Simon aus dem hebräischen Wortstamm von hören oder zuhören, oft auch in Zusammenhang gebracht mit der Bedeutung Gott hat gehört. Und vom Griechischen gibt es einen Wortstamm, der heißt stupsnasig oder der Stupsnasige. Also Simon, sein Name, zuhören, hört. Vielleicht hat er eine Stupsnase, das wissen wir nicht so genau, aber das wäre jetzt anzunehmen, wenn diese Wortbedeutung entscheidend gewesen wäre für die Namenswahl der Eltern. Ja, er, Simon, er hatte richtig gehört. Jesus hatte ihn in seine Nachfolge gerufen. Sie standen auf, beide, er und sein Bruder, und folgten Jesus nach. Simon, ein typischer Mr. 1000 Volt, voll Lebensenergie und Ideen, impulsiv, spontan, kraftvoll und aus selbstsicherer Jünger. Er war immer gleich dabei. Action, Action, Action. Wir denken an die Geschichte Jesus und der Sturm. Sehr bekannt. Alle haben Panik, sagt die Bibel. Alle haben Panik, auch Petrus. Jesus kommt übers Wasser. Unglaubliche Angst. Sie erkennen ihn und zack, Petrus will auf dem Wasser gehen. Nächste Aktion. Petrus ist schon wieder on. Er will schon wieder Action. Er ist schon wieder dabei. So lesen wir in der Evangelie viele spannende Geschichten mit den Jüngern, was da so ging mit Jesus. Petrus in Aktion. Eine Geschichte fällt uns da auch besonders auf. Jesus beim letzten Abendmahl will die Jünger die Füße waschen. Petrus kommt an die Reihe und sagt zu Jesus, hey Jesus, geht's noch? Du mir die Füße waschen, nie im Leben. Warum sollte das sein? Jesus erklärt ihm, warum. Und typisch Petrus sagt Petrus, ja, wenn das so ist, dann wasch mich ganz. Und Jesus sagt, Moment mal, so läuft es nicht, Petrus. Du hast hier was falsch verstanden. In der parallelen Geschichte hier von Johannes 13, der Fußwaschung, nämlich in Lukas 22, bereitet Jesus seine Jünger auf die bevorstehende Zeit seiner Kreuzigung vor. Simon Petrus, erkennen wir hier in dieser Stelle, hätte es wahrgenommen. Jetzt kommt eine schwierige Zeit für meinen Herrn Jesus, für meinen Meister. Und wir lesen in Lukas 22, dort Vers 31 bis 34, Jesus sagt zu Petrus, Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Kannst du dir das Gesicht von Petrus vorstellen? Er sagt, what? Jesus, was willst du von mir? Du kennst mich wohl nicht. Vers 33 sagt er dann, Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir noch etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. In Matthäus 26, Vers 33 bis 35, die Parallelstelle, heißt es hier, nachdem Jesus das gesagt hat, dass Petrus nochmal betreuert und sagt, hey Jesus, hast du immer noch nicht verstanden? Ich bin der Petrus, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Keine Ahnung, was da gerade in Petrus vorging. Vielleicht hat er sich geärgert über die Beleidigung von Jesus. In den nächsten paar Stunden vor dem Hahneschrei soll ich dreimal versagen? Der wird schon sehen, Jesus, dass ich es drauf habe und der Petrus bin und bis zum Schluss durchhalt. Matthäus 26, Vers 33 bis 35, lesen wir noch diese Stelle. Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus, erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Das war nicht nur irgendwie leicht dahergesagt, sondern ein fester Entschluss von Petrus. Er würde dafür kämpfen, notfalls mit dem Schwert. Ein paar Gedanken über Simon Petrus und seine 1000 Volt. Lukas 22, Vers 39 bis 46. Hier sehen wir, wie es weitergeht in der Geschichte. Jesus kämpft im Gebet, angsterfüllt ringt er im Garten Gethsemane und er bittet die Jünger und sagt, betet bitte mit, dass ihr nicht in der Versuchung fallt. Doch die Jünger waren eingeschlafen in dieser entscheidenden Stunde. Die Bibel sagt hier, erschöpft vor Kummer waren sie eingeschlafen, auch Petrus. Warum sollte sie beten? Sie sollte beten, dass sie die Versuchung überstehe. Petrus schläft, anstatt zu beten. Ich meine, das war jetzt keine schwierige Aufgabe für den Petrus eigentlich. Und trotzdem war er eingeschlafen. In der weiteren Verse kommt dann die Gefangennahme von Jesus im Garten Gethsemane. Petrus haut mal wieder voll daneben. Er haut nicht daneben, sondern er trifft. Er zieht das Schwert und kämpft für Jesus und er haut rein. Lesen wir in Johannes 18, Vers 10 und 11. Dort steht ganz deutlich, dass Petrus das war, der das Schwert zog und Malchus, dem Diener des hohen Priesters, das Ohr abhaut. Und Jesus muss hier reingrätschen und sagt, Petrus, hör auf, steck das Schwert weg. Er nimmt das Ohr des Malchus und heilt, dass es wieder angewachsen ist und der gesund wird. Mit anderen Worten sagt Jesus, hey Petrus, hast du das Prinzip meines Reiches immer noch nicht verstanden? Und das, was ich dir die ganze Zeit beibringen wollte, mit Gewalt geht's nicht. Petrus war in Aktion für Jesus. Er hatte es doch nur gut gemeint, oder? Was war denn bitte jetzt verkehrt, seinen Meister zu verteidigen? In der weiteren Verse in Lukas 22, hier Vers 54 bis 60 und in den Parallelen von Johannes und Matthäus und Markus, lesen wir, alle Jünger rannten weg, als sie Jesus gefangen nahmen. Zwei Jünger waren mutig und folgten den Soldaten. Einer davon war Petrus. Also wir sehen, Petrus war doch mutiger und kraftvoller als die meisten anderen Jünger. Er hat das Schwert gezogen, um seinen Meister zu verteidigen. Er lief dann doch hinterher. Und wir kennen die Geschichte, Petrus kommt an das Kohlefeuer, um nah dran zu sein und mitzuverfolgen, wie sie Jesus verurteile. Und in dieser kurzen Zeit verleugnet er dreimal, Jesus zu kennen, weil ihn Angst erfüllt. Das war doch keine Mächtige, die ihn hier ansprach, die ihn als Jünger identifizierte. Eine Dienerin, ein Knecht, ein Soldat. Trotzdem knickt er ein. Wir lesen hier Lukas 22, ich lese die Verse 60 bis 62, der letzte Teil dieses Abschnitts. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest, als ihn der Soldat anspricht. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus weint bitterlich. Petrus, der Mann voll Kraft, der Fischer, Sturm und Welle, Situationen, der Impulsive, der immer Energie hat. Er hat seinen Herrn aus Angst vor der Konsequenzen verleugnet. Mehr noch, sein bester Freund und Lehrer, mit dem er 3 Jahre lang alles geteilt hatte, im Stich gelassen. Verzweifelt und enttäuscht über sich selbst, der starke Petrus. Erschrocken und beschämt über seine Feigheit, hatte er doch geprahlt, wenn alle dich verlassen, Jesus, ich nicht. Und jetzt es. Er hatte es doch zu jeder Zeit ernst gemeint. Daran gab es keinen Zweifel. Er war doch bereit zu kämpfen und jetzt hatte er so jämmerlich versagt. Eine sehr bittere Erkenntnis. Geht es uns nicht manchmal auch so? Erstaunlich die Reaktion von Jesus. Hier heißt es im Vers 61, Jesus sah ihn nur an. Keine Worte, keine Vorwürfe. Jesus wusste, was Petrus in diesem Moment erkennen würde und wie bitter es für ihn sein würde. Jesus hatte bereits für diese Situation von Simon Petrus gebetet. Wir lesen das in Lukas 22, Vers 31 und 32, die Verse vorne dran. Hier sagt Jesus, Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Wunderbar. Jesus sagt dir, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das heißt, Jesus hat vorausschauend für diese Situation schon für Simon Petrus gebetet. Nämlich, dass Petrus seinen Glauben nicht über Bord wirft, wenn er das erlebt und erkennt. Echte Buße über seinen Stolz und Hochmut und Selbstüberschätzung in Petrus lebe, stattfinden kann. Dafür hat Jesus gebetet. Und Petrus erkennt, dass seine eigene Kraft zur Nachfolge nicht ausreicht. Jesus hat dafür gebetet, dass Petrus nicht daran verzweifelt, sondern Gnade findet und zurückkehrt um ein Fels des Glaubens für andere zu sein. Schön finde ich hier, wie es weitergeht. Petrus wird von Jesus neu ermutigt. Alles nimmt seinen Lauf in der Geschichte. Jesus wird gekreuzigt. Alle Hoffnung der Jünger ist dahin. Die Jünger verstecken sich aus Angst. Jesus, am dritten Tag auferstanden, begegnet die Jünger mehrfach. Und wir lesen dann, Petrus fasst einen Entschluss. Er sagt, ich gehe wieder fische, bevor ich hier rumsitze und nichts geht. Oder vielleicht dachte er, ich habe es vergeigt. Jesus kann mich nimmer gebrauchen. Ich gehe zurück in meinen Beruf. Keine Ahnung, wie seine Gedanken waren. Jedenfalls lesen wir in Johannes 21, Vers 3. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Sie hatten die ganze Nacht nichts gefangen. In Lukas 5, Vers 5 lesen wir da davon weiter. Doch als sie das Netz auf das Wort Jesu erneut auswarfen, fingen sie unglaublich viele Fische. Ich nehme mal an, dass Lukas 5, Vers 5 hier, das fällt mir gerade auf, nicht stimmt, das wäre viel zu früh. Ich schaue das, die Stelle nochmal nach. Kleinen Moment. Okay. Ich habe es noch nicht. Ja, ich muss hier passen. Also müsst ihr die Stelle selber suchen. Diese Stellenangabe ist falsch. Johannes 21, Vers 7. Hier lesen wir, Petrus fängt Feuer. Sie werfen das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und fangen unglaublich viele Fische. Er erkannte, das kann nur Jesus tun. Und er erkannte, ich brauche seine Kraft, sein Vertrauen, seine Führung. Selbst beim Fische. Ich habe die ganze Nacht gefischt. Ich kenne meinen Beruf, ich habe es drauf und nichts gefangen. Und dann kommt Jesus und sagt, wirf es nochmal aus am helllichten Tag auf der rechten Seite des Bootes und es sind so viele Fische drin. Er kann es nicht mehr erwarten, der Petrus. Wir lesen in der Bibel hier, damit es schneller geht, zieht er seine Kleider aus, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer, um Jesus zu begegnen. So gefällt uns der Petrus wieder, oder? Die Beziehung zu Jesus wird hier wieder ganz neu hergestellt. Wir lesen hier in Johannes 21, Vers 15 bis 17. Jesus führt Petrus nach dem Frühstück dort am Seeufer durch eine Erfahrung, die alle düstere Wolke seiner Verleugnung beseitige. Dreimal hatte Petrus Jesus verleugnet. Und hier an dieser Stelle lesen wir, dass Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Als Petrus das bejaht und sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe, gibt ihm Jesus einen Auftrag und sagt, hey Petrus, kümmere dich um meine Gemeinde. Es ist schön, wie hier Petrus eine neue Gelegenheit bekommt, sich Jesus hinzugeben. Petrus hätte Buße getan. Jesus hätte ihm vergeben. Und wir lesen hier in Johannes 21, Vers 18 und 22. Ich möchte es gern lesen. Lesen wir, wie Jesus ihn herausfordert. Johannes 21 und dort die Verse 18. Ich beginne in Vers 15. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Vers 17, noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte dann, weide meine Schafe. Und dann hier in Vers 19, dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Petrus dreht sich um und sagt, und was ist mit dem Johannes? Und dann sagt Jesus hier weiter in Vers 22, Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Das Schöne hier ist, Jesus sagt ganz neu zu Petrus, hey Petrus, du hast mich dreimal verleugnet, du hast gesagt, du bleibst mehr als alle anderen bei mir. Wenn alle mich verlassen, bleibst du bei mir. Dann hast du mich trotzdem dreimal verleugnet. Und Jesus fragt ihn hier dreimal, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich sag's nicht nur, ich liebe dich wirklich. Und du weißt es, dass ich dich liebe. Was uns auffällt, dass Petrus nicht mehr überheblich ist und sagt, hey, ja, Jesus, klar liebe ich dich mehr als alle anderen, guck mal die Schlappschwänze an. Nee, das hätte er gelernt. Das hat er gelernt. Zu keiner Zeit hatte Jesus aufgehört, Jesus nachzufolgen. Doch nach diesem Erlebnis und nach diesen Erlebnissen waren andere. Aus dem ungestümen Charakter von Simon Petrus wurde ein Fels. Aus reinen Bekundungen wurde echte Liebe und Hingabe. Petrus wusste nun, wie schnell seine eigene Kraft und Vorsätze am Ende sein würde. Schön ist hier, was jetzt hier geschieht, als Jesus dann wieder in den Himmel geht. Der Auftrag und die verheißene Ausrüstung hier in Lukas 24, Vers 47 bis 49. Also wir sehen hier jetzt einfach die Geschichte durchs Lukas-Evangelium durchgegangen mit dem Petrus. Und hier sagt Jesus, während die Jünger versammelt sind, geht in seinen Namen zu allen Völkern. Angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch Kraft aus dem Himmel und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Hier Vers 47 und 48. Petrus steht bei den Jüngern und sie empfangen einen unglaublichen Auftrag von Jesus, nämlich hinauszugehen zu alle Völkern. Aus Erfahrung wusste Petrus, hey, mit meiner Kraft, das geht niemals. Das reicht nicht mal zum Zeugnis von einer einfachen Dienerin, geschweige denn für so ein gewaltiges Projekt. Schön ist, wie hier in Vers 49 dann Jesus die Verheißung ausspricht und den Heiligen Geist ihnen verspricht. Er sagt ja, ich sende euch den Heiligen Geist, den euch mein Vater versprochen hat. Eine Anweisung. Bleibt so lange in der Stadt und wartet, bis es geschieht. Er, der Heilige Geist, nämlich, wird euch erfüllen mit Kraft vom Himmel. Und hier in den nächsten Verse, im Vers 50 dann, lesen wir die von der Himmelfahrt, wie es dann weitergeht. Also es war alles direkt aneinander. Vers 50, dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an, kehrten danach voller großer Freude nach Jerusalem zurück und hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Also hier, der Auftrag geht raus. Petrus ist nicht erschrocken. Wir lesen hier nicht, dass die Jünger sagen, hey Jesus, no chance. Nicht mal der Petrus setzt drauf, wie sollen wir das schaffen? Nee, hier kommt der Auftrag, die Verheißung des Vaters. Ich habe euch Kraft versprochen, nämlich der Heilige Geist, der euch mit Kraft erfüllen wird und dann könnt ihr meine Zeugen sein. Dann die Segnung, Jesus segnet in Vers 50 die Jünger und was schön ist, Vers 52, die Jünger beten Jesus an und haben große Freude, neu zu starten. Vers 53 lesen wir, sie war die ganze Zeit beieinander, priese und lobte Gott im Tempel. Das heißt, sie hatte eine ganz neue Ebene der Beziehung zu Gott. Wenn wir uns nochmal Gedanken machen, der alte Petrus, Der wäre normalerweise gleich gestartet und hätte die Schuhe angezogen, den Rucksack gestiefelt und gesagt, also los Jungs, Jesus hat gesagt, wir sollen die ganze Welt erreichen, macht mal hin, sonst schaffen wir das nie im Leben, ich bin auch schon immer der Jüngste. Nein, er wusste, ich brauche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich brauche Kraft aus der Höhe, sonst kommt gleich die nächste Pleite. In wenigen Tagen feiern wir Pfingsten. Und wir lesen diese Geschichte in der Apostelgeschichte 2. Sie berichtet uns, wie die Jünger warteten ganz brav in Jerusalem und diese Lektion ja voll gelernt hatte, dass ohne die Erfüllung mit Kraft es unmöglich war, Jesus zu dienen. Und wir lesen hier, wie die Jünger erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Eine gewaltige Geschichte. Und ich mache Mut, das mal zu lesen, Apostelgeschichte 1, 2 und die folgende Kapitel. Dort hören wir dann auch anschließend, wie Petrus eine gewaltige Predigt ohne Furcht und voll Kraft in Jerusalem predigt. Und 3000 Menschen werden von dieser Botschaft so bewegt, dass es in der Bibel dort heißt, es ging ihnen durchs Herz und sie fragte Petrus und die Brüder, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie wurde Christe, haben sich für Jesus entschieden, Buße getan, umgekehrt und ließe sich taufen. Es geschah Wunder und Zeichen, wenn sie gebetet haben, lesen wir in der Apostelgeschichte. Der wankelmütige Petrus und die anderen Jünger wurde zu gewaltiger Apostel und dynamische und stabile Leiter durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lebe in Kraft, die Verheißung für dich und mich. In der Apostelgeschichte 2, Vers 17 heißt hier, die Verheißung, sie ist ausgesprochen, dass der Geist Gottes ausgegossen wird über uns in den letzten Tagen. Nämlich die Prophezeiung von Joel. Und weiter geht es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 39. Petrus antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die ferne von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Hier ist die Verheißung für dich und mich. Streck dich danach aus, nach der Kraft des Heiligen Geistes. Erwarte sie, such sie, lass dich neu füllen. Denk an die Simon-Petrus-Lektion. In unserem Leben kommt sie früher oder später auch. Ich kann davon auch ein Lied singen mittlerweile. Simon Petrus, was würde er uns heute sagen? Wenn meine Kraft am Ende ist, bin ich am Ende. Aber Gott noch lange nicht. Begeisterung muss von Glaube und Einsicht getragen sein, sonst schlägt sie fehl. Simons Lektion heißt auch, ich brauche für die Nachfolge und den Dienst mehr als meine eigene Kraft. Simons Petrus Geschichte sagt uns, Gottes Treue ist größer als meine Untreue und Versage. Er würde auch sagen, besser ein Nachfolger Jesu, der manchmal Fehler macht, als einen Fehler zu machen, nämlich Jesus nicht nachzufolgen. Durchstrecke bei Petrus und wir sehen, Jesus gibt neue Kraft. Jesus und Gott erneuert Berufung. Jesus erneuert Auftrag, deinen Auftrag in deinem Leben. Hast du jemals vielleicht darüber nachgedacht, dass deine Fehler so schlimm sind, dass Gott dir nicht vergeben kann und dich vielleicht nie mehr gebrauchen kann? Petrus' Lebe spricht zu dir. Bitte Gott um Vergebung. Er wird dich aufrichten. Er wird dich neu mit Kraft füllen und befähigen, ihm zu dienen in einer ganz neuen Dimension und Weise. Wir haben es hier gelesen, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft von oben und müssen ihn erleben und darin leben, um darin leben zu können. Streck dich danach aus, erwart sie, erbitt sie, der Heilige Geist wird dich erfüllen. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, denn Gott wirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Das heißt, Gott erfüllt uns mit dieser Kraft, um das zu tun, ihm nachzufolgen. Und so löst sich auch das für uns oft große Rätsel, wie es gelingt, dass Christen in schwerer Verfolgung trotzdem Jesus nachfolge, ihn nicht verleugne, Wenn uns die Geschichte erreiche, dann sind wir oft zutiefst getroffen und erschüttert und wundern uns und fragen uns, wo haben sie die Kraft her? Der Heilige Geist gibt ihnen die Kraft, erfüllt sie mit Kraft. So möchte ich noch beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und die Lebensgeschichte von Petrus. Herr, wir haben erkannt, dass auch oft wir versuchen, aus eigener Kraft und Stärke zu leben und dir zu dienen. Und wir kennen die bitteren Erlebnisse wie Petrus, enttäuscht, weil wir nicht zu dir gestanden sind und uns in den Situationen falsch verhalten haben, in Selbstgerechtigkeit oder Stolz oder eigenem Eifer. Herr, vergib uns unsere eigenen Wege und menschliche Versuche, dir zu dienen und nachzufolgen. Wir brauchen die Kraft deines Heiligen Geistes, die Kraft von oben, wie du es versprochen hast, von dir, um in Kraft zu leben und dienen zu können. Danke, dass du uns ganz neu erfüllst und befähigst. Herr, wir segnen all die, die verzweifelt sind, die entmutigt sind, die versagt haben, dass sie jetzt wieder aufstehen, ganz neu zu dir kommen und Vergebung empfangen, neue Kraft, neue Ausrichtung, neu erfüllt werden mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist, neu die Berufung erkenne und erfahre, wie du sie ganz neu gebrauchst. Herr, wir segnen alle Kranke und Einsame mit Heilung, Schutz, Hoffnung, mit deiner Gegenwart, dass du genau dort bist, wo sie jetzt sind, dass sie Kraft empfangen, durchzuhalten, dass sie leben können in der Kraft deines Geistes, mutig, hoffnungsvoll. Und wir vertrauen dir, dass du uns durch diese Zeit der Krise trägst, uns Mut gibst, mit deinen Werten, mit den Werten zu leben, die du uns gegeben hast. Uns Mut gibst, im Glaube hoffnungsvoll auf dich zu schauen und Ängste und Situationen zu überwinden und andere zu ermutigen, dir nachzufolgen. Amen. Ich möchte über euch den Segen ausspreche, und zwar diesmal aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich segne euch mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, nämlich dem Heiligen Geist, dass er mit euch ist, euch Kraft gibt und ihr darin leben könnt. Abschließend ein paar Worte. Lebe in der Kraft des Heiligen Geistes, mutig vor Liebe und Besonnenheit. Streck dich danach aus, vertraue Jesus. Gerade in Krisenzeiten vergiss nicht, in biblische Werte zu leben. Für die Obrigkeit zum Beispiel sagt die Bibel, soll wir beten und nicht über sie lästern und nicht hinterher reden, zum Beispiel. Die Bibel sagt, es soll unsere Feinde lieben. Denk dran, auch die Menschen zu lieben, die vielleicht dir gerade nicht passen. Und sei geduldig, auch wenn man hinter dem komischen Stoffteil manchmal fast keine Luft kriegt. Atme tief und entspannt und denk dran, Gott ist mit dir. Nächsten Sonntag, 24.05. um 10 Uhr, starten wir wieder mit Gottesdienst im christlichen Zentrum in Bad Säckinge. Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht. Du bist herzlich dazu eingeladen. Dafür gibt es ein Schutzkonzept, unter dem eine Wiederaufnahme von öffentlichen Gottesdiensten unter Berücksichtigung der behördlichen Auflage ermöglicht werden soll. Wir möchten als christliches Zentrum bei der Wiederaufnahme von Gottesdiensten keine Sonderrolle einnehmen, sondern ordnen uns hier der entsprechenden Obrigkeit, Bund, Länder und Kommune unter. Alle Maßnahmen dieses Schutzkonzepts gelten ab sofort und bis auf Widerruf für unser christliches Zentrum. Wir bitten dich, informier dich über den wöchentlich verteilten Infobrief, aktuell die Nummer 9. Danke. Oder auf der Homepage über die Maßnahmen und Beschränkungen und Auflage. Wir werden auch ein Bild posten, dass du mal siehst, wie das aussieht, wenn man mit der vorgeschriebenen Abstandsregel einen Gottesdienst bestuhlt und wie das dann praktisch abläuft. Wir sind gespannt. Es wird sicher eine Herausforderung, aber diese können wir meistern. Aktuelles und Änderungen findest du auf der Homepage. Für Rückfrage und weitere Infos bitte an unser Gemeindebüro wenden. Das Gemeindebüro ist von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr zu erreichen unter der Telefonnummer 07761 58973 oder auch per Mail ccbs-büro@t-online.de. Auf unserer Homepage www.czbs.info alles Weitere zu finden. Wir freuen uns über deine Spende, wenn du an uns denkst. Vielen Dank dafür. Kontonummer findest du auf der Homepage oder im Gemeindebrief. Wer zum Start aus gesundheitlichen und sonstigen Gründen nächsten Sonntag noch nicht dabei sein kann, es wird die Predigt vom nächsten Sonntag direkt nach dem Gottesdienst wieder online sein. Das heißt, du kannst die dann gegen Richtung 11:30, 12:00 hören. Wer kein Internet hat und eine CD nach Hause bekommen möchte, wie bisher die letzten Wochen, melde dich bitte im Gemeindebüro, damit wir wissen, dass du die weiter erhalten willst und wirst dann schnellstmöglich eine geliefert bekommen nach dem nächsten Sonntag. Danke an Johannes Bächle für Aufnahme und CD-Herstellung. Danke an Thomas und Heike Dörflinger für die dauerhafte Besetzung im Büro und das Krisenmanagement, die Pläne und all die Dinge mit der Behörde. Wir sind sehr dankbar, dass ihr die Dienste so treu macht. Lebt mutig im Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen und gemeinsam mit euch Gottesdienst feiern zu können. Herzliche Grüße, Stefan.